Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Podcast im Jahr 2023. Ja, es geht mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und ich freue mich auf einen Gast, mit dem ich über Weihnachten sprechen werde, über Musik, über die Balance aus Hobby und Beruf und vieles mehr. Ich freue mich auf Rockstroh, den DJ aus Leipzig. Wir haben uns vor hunderten Jahren zum allerersten Mal in Leipzig im Kohlrabi-Zirkus sind wir uns über den Weg gelaufen. Weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß es noch, das war die einzige Fight Night, die ich jemals in meiner Karriere moderieren durfte, sollte, musste. Und du warst dort an der Stelle DJ für den Abend.
Ach, tatsächlich.
Aber eine Fight Night mit irgendwelchen Kickboxern und irgendwelchen Free Fightern und was weiß ich nicht alles. Und da hast du die Musik gemacht und ich durfte dann sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nationalhymne der Ungarischen Republik.
Ja, es kann sein, dass ich das, ja,
ich glaube, ja,
schon lange her.
Ja, damals hast du sehr viel Elektro gemacht. Heute bist du ein kleines bisschen weicher. Ist das eine Frage des Alters?
Nein.
Hast du immer schon diesen weichen Kern in dir verspürt?
Ich sag mal so, die Musik, die sprudelt ja aus einem heraus. Und damals mit etwas härterem Sound wollte man wahrscheinlich irgendwas erreichen. Und ich habe tatsächlich damals jemanden gefragt und gesagt, du, was muss man denn machen? Es ist jetzt eine Story, was muss man denn machen, um cool zu sein? Muss man da besonders Technoid spielen? Muss man da das und das machen? Der sagt, nee, die Formel ist, wenn du cool sein willst, brauchst du eine Nummer eins. Es ist tatsächlich so, weil wenn die dann oben ist, ist es ja automatisch so.
Ja. Klingt einfach, ist es aber nicht
in der Umsetzung.
Gar nicht. Wie lange hast du denn dafür gebraucht, um cool zu werden? Von dem Moment ab.
Von dem Moment ab. Es ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass 2009 der erste Song richtig gezündet hat. Das war Die Licht. Und ja, das waren bestimmt 10 Jahre.
Das ist eine ganze Menge. In der ganzen Zeit bist du arbeiten gegangen?
Schon immer, ja.
Tagsüber und gehst auch heute noch arbeiten, obwohl du, ich sag mal so, wenn du es drauf anlegen wollen würdest, könntest du von deiner Musik und deinen Auftritten bestimmt gut und gerne leben.
Wäre aber nicht mein Anspruch. Der Punkt ist ja der, dass ich ja letztendlich auch eine ganze Weile auf der Schulbank gesessen habe. Und wenn man so sieht, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Veranstaltungen waren ja immer Freitag, Sonnabend. Was macht man denn den Rest der Woche? Unproduktiv sein ist nicht mein Ding. Der zweite Punkt ist, ich sehe mich auch in der Verantwortung, jetzt den heranwachsenden Newcomer-DJs irgendwie ein Vorbild zu sein, dass man sagt, hey, der Markt ist nicht einfach und wenn ihr jetzt mal, ich sag mal, Platz 246 seid in irgendwelchen Charts und sagt dann, ich muss nicht mehr arbeiten, ich bin ja jetzt trendy, das ist nicht die Erfüllung. Es ist schwer und aus diesem Grund muss man diszipliniert sein und muss, ja, Selbstdisziplin. Und da sehe ich mich in der Verantwortung, den Leuten den Weg zu zeigen.
Wenn man jung ist und sich dafür entscheidet zu sagen, DJ, ich will Musik machen, vielleicht auch irgendwie auch eigene Sachen zu machen. Hattest du da irgendwann mal den Impuls dazu sagen, ich will das mal so erfolgreich machen, dass ich nicht mehr arbeiten gehe, also richtig regulär, oder war das nie eine Option für dich?
Nee, war nie eine Option, weil ich mag das, was ich mache und war nie eine Option.
Was machst du denn? Für alle die es nicht wissen.
Für alle die es nicht, ich bin Wirtschafts- und Maschinenbauingenieur.
Und was für Maschinen baust du da?
Wir bauen fördertechnische Anlagen, also alles, was man sich so vorstellen kann, Verkettungstechnik, ich sag mal, einfach gesagt, wenn eine Automobilfirma oder ein Werk ein Auto herstellen will, gibt es ja Förderbänder, Fördertechnik, das auch zum Beispiel alles, was bei der Post ist. Ja, diese ganzen Regalbediengeräte und sowas und diese ganze Technik, das ist mein Tagesgeschäft. Also ich konstruiere die nicht selber, aber ich bin derjenige, der die ganzen Prozesse schreibt. Ich kümmere mich um das komplette Qualitätsmanagement, also alles. Prozesstechnik, ja.
War das das, was du unbedingt machen wolltest, als du gesagt hast, ich studiere Maschinenbau?
Ich sag mal so, das, was man beim Studium lernt, ist ja nicht das, was man tatsächlich dann irgendwann mal macht. Mhm. Und ich habe halt diesen Punkt gefunden, weil er ist sehr interessant. Ich fühle mich dazu berufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir macht das richtig Laune. Und aus diesem Grund, wenn jemand was sieht, was fetzt, sage ich mal so, wir hatten vorhin das Wort fetzen, dann beschäftigt er sich von sich aus mit diesen Themen und dadurch wird man besser, wird man gefestigter und ja, kann mitsprechen. Hm.
War das immer schon so in dir, dass du irgendwann mal als Schulkind gesagt hast, ich will mal Ingenieur werden?
Nee.
Gar nicht.
Ganz früher wollte ich Eisverkäufer werden. Nee, ich habe ja eine richtige Lehre gemacht damals. Ich bin ja Gaswasserinstallateur, das habe ich gelernt und habe irgendwann mal gesagt, nee, das ist es nicht. Also es muss noch mehr sein. Ja. Ja. Und dann habe ich mich auf die Schulbank gesetzt. Es war natürlich schwierig, ne? Du hast als Lehrling hast du dein Geld bekommen und auf einmal von heute auf morgen nicht mehr. Mhm. Da guckst du schon nicht schlecht. Also, ja. Und dann habe ich dann die Schulbank wieder gedrückt. Das waren wieder ein paar Jahre Studium gemacht. Und dann ging das wieder anders weiter.
Ja. Und ich schätze mal so, neben dem Studium als DJ ein paar Knöpfe zu verdienen, ist ja eigentlich eine sehr elegante Art und Weise, über die Runden zu kommen finanziell, neben dem Studium.
Na, du musstest auf jeden Fall dein Studium finanzieren. Mhm. Aber es ging jetzt nicht hauptsächlich ums Geld, sondern es ging ums Feeling.
Ja, klar.
Weil es war einfach geil.
Wann hat dich eigentlich das DJ-Virus gebissen?
Mein Vater und meine Mutter, die haben schon damalig in der DDR als DJ gespielt. Da brauchte man ja so eine Einstufung und so weiter. Und deswegen bin ich schon mit der Musik groß geworden. Selbst mein Opa, der war im Staatsorchester und wollte mir immer Schlagzeug beibringen und Keyboard. Und ich habe lieber mit der Eisenbahn gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Vater hat mich mitgenommen damals. Das war ja die mobile Diskothek. Das bedeutet, du musstest erstmal, bevor du dorthin fährst, ungefähr 10 Koffer, die nicht leicht waren, die Treppe runtertragen. Dann musstest du die in den Wartburg reinknallen und musstest nach der Veranstaltung die wieder hochschaffen. Geschweige denn, du musstest zwischendurch das erstmal aufbauen dort. Und da hat er mir gesagt, komm doch mal mit. Das ist doch bestimmt was für dich. Ja, derjenige, der die ganze Sache runtergetragen hat, das war ich. Da habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Das ging mir übelst auf den Keks. Also ich habe es runtergetragen. Ich bin ja ein feiner Kerl. Dann hatte ich dann irgendwann bei der Veranstaltung, hatte mir das Mikro gegeben und sagt, komm mal her, sprech mal rein. Da war kein Mensch im Raum. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wollte ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Habe ich mal gemacht. Das war alles. Und dann zum Schluss wieder das Zeug hochtragen. So. Mhm. Und gesagt, das ist überhaupt nicht für mich. Habe ich überhaupt keinen Bock dazu. Und irgendwann habe ich in einem Club eine CD an der Wand gesehen. Ich habe eine CD an der Wand gesehen und habe den Barkeeper gefragt, du, was ist denn das? Ja, das ist von unserem lokalen DJ, der hat eine eigene CD aufgenommen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Hm. Das will ich. Und da ging's los. Hm.
Was ist eigentlich so die Musik, mit der du aufgewachsen bist? Weil wenn deine Eltern auch schon mit dem Wartburg und dem Hänger hinten dran durch die Gegend gefahren sind, um dort auf Veranstaltungen Musik zu machen, schätze ich mal, hat Musik eine große Rolle gespielt in eurem Haushalt?
Die Musik hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Die war ja allgegenwärtig. Und damals war es halt das, was es gab. Es musste ja 60-40 gespielt werden. Da hat sich zwar keiner dran gehalten, aber es war halt so die Vorgabe. Und ja, da war schon die elektronische Musik damals ganz interessant. Ja, und die hat halt auch geprägt und geformt. Und so ging das weiter.
Ich vermute mal, du bist 73 auf die Welt gekommen. Du bist ein typisches Kassettenkind.
Ich bin ein Kassettenkind und habe tatsächlich hinten im Wartburg mit der Kassette DT64 mitgeschnitten und habe mich übelst geärgert, wenn ein tolles Lied kam und wir sind durch den Tunnel gefahren.
Im Wartburg direkt hast du mitgeschnitten.
Natürlich.
Sozusagen Last Minute für den Fati, da dass also eventuell die neue Nummer 3 aus der West-Hit-Parade dann zur Verfügung steht.
Es war sehr schwer, die Eltern zu überzeugen, nicht mit dem Auto zu fahren, wenn gerade die Sendezeit dieser Hitparade lief. Und deswegen musste ich quasi dann schneiden, wenn es kam.
Was hast du damals für Radiosender gehört?
Da kann ich mich immer dran erinnern.
War Westradio, ne?
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, wenn du 73, 83 warst du 10. Das ist so das Alter, wo man dann anfängt, so die Musik so ein bisschen für sich selber zu entdecken.
Aber ich muss jetzt mal reinsprechen, wenn du jetzt 73er Jahrgang sagst und ich bin gerade im November jetzt 40 geworden, dann passt da irgendwas nicht.
Dann habe ich auf Wikipedia einen falschen Eintrag. Wenn du gerade mal so 40 geworden bist.
Zumindest habe ich das in meinen Blogs kommuniziert. Erwischt, verdammt.
Mit 1973 als Geburtsjahr bist du ja heute noch jung.
Ich fühle mich jung.
50 ist das neue 30, 60 ist das neue 40. Also wir haben noch ein paar gute Tage vor uns.
Definitiv.
Gibt's eine Band, einen Künstler, einen Sänger, einen Musikanten, der dich sehr frühzeitig schon begeistert hat, wo du gesagt hast, wow, der hat mich jetzt umgehauen mit meinen 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahren?
Jimmy Somerville.
Warum?
Weil der Typ ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Er hat eine Stimme, der hat ein Erscheinungsbild und das Tollste ist, ich habe ihm letztens die Hand gegeben.
Erzähl mal, wann und wo war das?
Das war in Leipzig. Da hat er zum Leipziger Opernball war er Gast, hat dort gespielt und ich habe ihn Backstage getroffen, habe wirklich mit ihm mich ein bisschen unterhalten und habe zu ihm gesagt, dass er für mich mein Leben schon begleitet hat mit seiner Musik. Und das Tollste war dann, dass wo er dann die Show begonnen hat und er auf der Bühne den dritten oder vierten Song gespielt hat, hat er mir sogar einen gewidmet und gesagt, das ist für dich, for the young guy.
Stimmt, der ist ja auch schon ein bisschen älter.
Ja.
Jimmy Somerville. Das ist natürlich eine coole Geschichte. In deiner gesamten DJ- und Produzententätigkeit bist du ja auch schon in einem oder dem anderen prominenten Menschen über den Weg gelaufen. Gibt es da einen, wo du sagst, der ist bei mir irgendwie total hängen geblieben? Frau oder Mann, wer auch immer.
Du meinst jetzt von den
Leuten, die dir einfach mal vorgestellt worden sind, auf Veranstaltungen oder auch im Studio oder keine Ahnung wo.
Ich kann mich an eine tolle Story erinnern. Und zwar habe ich gespielt in dem Music Park Leipzig. Und zwar mit Blank & Jones zusammen. Hm. Und da hatte ich einen Song produziert. Und den habe ich den Jungs vorgestellt und den haben die total toll gefunden. Und im gleichen Atemzug haben die auch eine Single von sich gespielt, die ich auch klasse fand. Und habe gesagt, Jungs, das ist ein toller Song. Hm. Und dann ist wirklich hängen geblieben, dass dieser Song als Vinyl, die haben den mir zugeschickt per Post. Und da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da habe ich gedacht, ey, ihr schickt einfach hier irgendeinen Typen eine Vinyl zu. Und da war eine Signum drum und haben drauf geschrieben, hey Ronny, war eine tolle Veranstaltung, viele liebe Grüße. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist mega.
Ja, du hast als Groove Stylers We Are Family geremixed?
Korrekt, ja.
Diese ganze Remix-Geschichte, wie rutscht man da eigentlich rein?
Also im Grunde genommen ist es so, dass wenn du spielst, man spielt ja auch Songs und man sieht ja dann irgendwie, wie die Leute abgehen. Und dann hat man sich überlegt, naja, ich würde ja gerne einen Song machen, aber ich habe keinen Text. Was mache ich jetzt? Und da ist halt die Idee gekommen, einen alten Klassiker zu nehmen von Sister Sledge. Der wurde nachgesungen und ja, und dann war auf einmal das Ding da und dann wollte den aber keiner haben. Das heißt, ich bin mit dem Song quasi in die Plattenläden gegangen und gesagt, ey, ich habe hier We Are Family gemacht. Wollt ihr das mal hören? Nee, keine Lust. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe die pressen lassen von meinem eigenen Geld, also von meinem, ich sag mal Taschengeld, klingt zwar blöd, aber von meinem Taschengeld habe ich diese pressen lassen als Vinyl und bin in den Läden gegangen, habe gesagt, wolltet ihr haben? Nee, wollen wir nicht haben. So, und dann habe ich gesagt, okay, nehmt's auf Kommission. Ich gebe euch 10 Stück, nehmt's auf Kommission und so. Und da bin ich wirklich mit der Straßenbahn in jeden Plattenladen gefahren und habe die Dinger auf Kommission abgegeben. Und dann auf einmal haben die angerufen und gesagt, du, pass auf, wir haben die mal angeboten, die sind weg. Hast du mal noch 10? Dann habe ich nochmal 10 hingebracht und nochmal 10 und dann irgendwann 50 und dann 100 und auf einmal war die Nummer auf Platz 1. Krass. Ich bin wirklich zu jedem Laden gefahren. Also harte Arbeit.
Ausgiebig mit der Straßenbahn durch die Stadt gefahren, kann einen auch irgendwie auf Platz 1 der Charts bringen.
Wenn man das so sagt, ja. Und es war kein, wie sagt man, 50-Euro-Ticket. Wie heißen die Dinger jetzt?
49-Euro-Ticket.
Nein, das waren richtige Schnipsel.
Du bist also mit Einzelfahrten durch die Kante
gefahren. Ich bin mit Einzelfahrten durch die Kante gefahren und bin wirklich dort rein. Und habe wirklich gesagt, wollt ihr die nicht? Ich muss die überreden. Das war Schweißarbeit. Hm. Du hast ja gar nicht gewusst, ob die dich überhaupt ernst nehmen und du hast dann auch nicht mehr an dich geglaubt. Das kann doch nicht sein, das ist alles fertig. Hört doch einfach mal rein.
Ja. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Da kann man sich schon eine kleine Medaille ans Revers heften und sagen, ja, also hier, ich habe da was gemacht, das ist jetzt tatsächlich irgendwo vorweisbar eine Nummer eins und das öffnet dann einem auch Türen, ne?
Das öffnet Türen, definitiv. Und das war ja auch der Grund, wo dann die Plattenfirma mich angerufen hatte. Und aufgrund dieses Erfolges kam es dann zu dieser Produktion mit Adel Tawil, Ich und ich vom selben Stern. Das war eigentlich der Aufhänger dafür. Mhm. War mega. Mhm.
Das waren ja damals noch andere Zeiten als heute, wo man einfach eine MP3 quer über den Planeten schickt und hin und her. Und mittlerweile kann man ja auch offene Projekte sich hin und her schicken mit den einzelnen Spuren. Du musstest das ja alles irgendwie noch richtig machen, ne?
Man muss es richtig machen, genau. Das heißt, du hast da wirklich alle möglichen Sachen auf dem Sampler gespielt, beziehungsweise mehrere Spuren gehabt. Die müssen dann aber auch synchron klingen. Das heißt, wenn auch das Band nicht synchron lief, hast du ein Problem gehabt.
Hm. Also, ja. Bist du mit Adel Tawil mal zusammengekommen?
Nein, man hat immer nur...
Ach, das war damals auch schon relativ anonym, diese Arbeit, ja, als Remixer.
Korrekt.
Das ist ein netter Typ übrigens.
Ich weiß.
Ich habe das Glück gehabt, den über die Jahre immer mal ins Interview eingeladen zu bekommen und ja, freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Der freut sich auch mittlerweile jedes Mal, weil er sagt, Mensch, wir haben es auch lange nicht gesehen. Und wirklich ein totaler, lieber, netter und bescheidener Typ. Macht wirklich Laune, mit dem Mann wieder zu reden. Ich glaube, der ist auch mal wieder fällig demnächst. Kommt drauf an, was er als nächstes hat. Als du angefangen hast, Musik zu machen, Platten aufzulegen, warst du da am Anfang auch irgendwo, weiß ich nicht, so eher so Jugendclub-mäßig? Es ist zwar keiner da, aber ich fange schon mal an. So eine Anfänger, oder hattest du gleich vom Anfang an irgendwie auch ein wie auch immer geartetes Publikum,
also ich war,
für das du auflegen konntest?
Ich war am Anfang bei einem Freund, mit dem ich auch noch sehr gut befreundet bin, in seinem Club. Der hat uns immer gesagt, ey, kannst du mal bei mir spielen? Das war in Dessau damals, im sogenannten Bowling Park nannte sich das. Da haben wir mittwochs immer gespielt und hat gesagt, ey, komm doch mal vorbei, du machst doch Musik. Mhm. So. Und da habe ich nur hin und hatte meinen Koffer CDs mit und dann habe ich da losgelegt. Und gar nicht lange später hatte ich auch einen Anruf, da ging es in Leipzig um das Haus Auensee, das nannte sich damals Luna Park. Mhm. Und da kam auch eine Anfrage, hier, wir brauchen einen Resident, wir haben ja aufgemacht, haben aber niemanden. Und ich sage, na klar, los geht's. Und das war dann für 2 Jahre dann mein Resident-Laden. Ja, und der war dann toi, toi, toi. Ich hab ja Holz, wenn man das ja hört. Der war knackevoll dann. Das war der Anfang.
Hm. Als DJ hat man ja immer das Ohr am Puls der Zeit. Bedeutet also, wenn irgendwo etwas sich entwickelt, wenn irgendwo ein Trend anfängt, so ein bisschen zu erblühen, kriegt's der DJ immer mit als Erster mit. Ist das heute immer noch so, wie das so in den 90ern meinetwegen war, vielleicht auch in den frühen 2000ern?
Die Musik ist ja sehr schnelllebig geworden und damals waren ja die DJs eigentlich die Trendsetter. Das bedeutet, du hast im Club einen Song gespielt, weil du halt gerade in deinem Case hattest und den hast du nächstes Mal wieder gespielt und das nächste Mal wieder. Und somit hat er sich als, ja, es musste gespielt werden und die Leute haben dazu abgefeiert. Konnte sich natürlich keiner überhören, weil es gab ja nichts anderes. In der heutigen Zeit ist es eher so, du spielst einen Song, die neuen Leute nehmen ihr Telefon, Shazam den Titel, dann hören die sich den 400 Mal auf ihrer Playlist an, kommt nächste Woche wieder und sagen, hast du mal was Neues? Mhm. Und das geht ja gar nicht. Der Trend wird durch die Medien oder durch die ganzen sozialen Kontakte, die es jetzt gibt, ich denke mal auch getrieben. Machst ein cooles Video dazu, wie zum Beispiel bei TikTok, lass dich kaputt, hörst, ich guck's dir das tausendmal an. Also ich denke mal eher, der Trend kommt aus den Medien und aus verschiedenen Konstellationen. Also ist komplett anders und der DJ hängt eigentlich mehr oder weniger hinterher. Mhm. Auch er kann Trends setzen, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das ist es ist so eine Mischung. Du holst ja eben dann das Zeug, wo du sagst, okay, das ist gerade, geht gerade dorthin, weil morgen ist es wieder out.
Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte, wie sich alles, was irgendwie an Möglichkeiten, irgendwo Inhalt zu sehen, zu hören, wie sich das gegenseitig ergänzt. Das hat es so, glaube ich, noch nie gegeben. Wie gesagt, ich habe da mit, war das Anfang des Jahres, mit Achim Reichel gesprochen. Aloha, hey, hey. Das war Anfang des Jahres einfach so Platz 1 der chinesischen Charts.
Der chinesischen Charts?
In China, in der Volksrepublik China war der auf Platz 1. Und der hat mir erzählt, wie die Plattenfirma ihn angerufen hat und gesagt hat, pass auf, Arim, du bist Platz 1 in China. Er sagt, ach Quatsch, ihr veräppelt mich doch. Ich sage, nee, du bist Platz 1. Und dann hat er dort nachgeguckt, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und hat gesagt, tatsächlich. Und entstanden ist das Ding, weil irgendjemand auf TikTok Aloha Hea He drunter gelegt hat, in China. Und das Ding hat sich dort, hat dort plötzlich Beine bekommen. Und aus dem Nichts, ohne was zu machen, über 30 Jahre nachdem der Song überhaupt entstanden ist, wird er zu einem Hit in der Volksrepublik China. Völlig irre.
Das ist krass. Ja, das ist wirklich eine tolle Story. Mhm. Mal sehen.
Mal sehen, welche Länder noch auf dich warten.
Ja, das ist wahr.
Dadurch, dass du als DJ arbeitest, produzierst, aber auch noch ganz normal von Montag bis Freitag arbeiten gehst, wann hast du überhaupt die Zeit, dich um deine Musik zu kümmern, die du machen willst? Wann nimmst du dir die?
Das ist ein klassischer Fall vom Zeitmanagement. Also da muss man wirklich sich disziplinieren, muss einen Plan sich machen, wie man das organisiert, weil ich habe es gelernt, dass jetzt mit zunehmendem Alter, ich sage jetzt auch, wenn man 40 ist, ja, dass es unheimlich schwer fällt. Und ich glaube, ich spreche da auch aus den Herzen von einigen, die jetzt vielleicht zuhören, dass man, wenn man mal wieder weggeht oder ich spiele und man geht dann später ins Bett, weil halt die Playtime ein bisschen länger ist, man hat dann unheimlich zu kämpfen, dass man nächsten Tag wieder fit ist. Also da früher war das was ganz anderes. Du bist zur Musik gefahren, damals als was hast irgendwo getanzt oder was weiß ich. Dann fährst du nach Hause, hast dich nur noch frisch gemacht und bist dann an die Werkbank. Hm. Und heutzutage gar keine Chance. Das heißt, ich habe auch noch eine kleine Story. Ich habe für ein Festival die Playlist bekommen und dann fragte mich der Veranstalter, hey Ronny, du spielst ja meistens so 0 Uhr, so zur Primetime. Bei uns ist aber um 1 Schluss. Wir würden, weil das ja schon 14 Uhr losgeht, wir würden dich 20 Uhr einsetzen bis 22 Uhr. Und das war für mich, hey, ich sage, super, super Zeit. Da kann ich dann nach Hause fahren und kann früh aufstehen und mit meinen Kindern frühstücken. Es ist mega. Also altersgerechte Playtime.
So wie früher die DJ-Szene war in der DDR, weil da war auch um 10 Schluss.
Da war, genau, ich muss sagen, ich bin Vater, ich muss ins Bett. Kannst du gar keinen erzählen, um Gottes Willen, aber so war's, so ist es.
Für deine Eltern war das ja auch prima. Die sind nach Hause gekommen und haben dann noch pünktlich gesagt, also pass auf, Jung, geh mal ins Bett. Mama und Papa sind wieder da.
Na, die sind damals um 2 gekommen, aber tatsächlich um 2 Schluss. Und ich habe den Kontrast vom Fernseher so runtergedreht, dass wenn ich noch Fernsehen geguckt habe und die sind gekommen, die konnten das durch den Ärger nicht erkennen, dass ich Fernsehen geguckt habe. Ich wusste aber nicht, dass diese blöde Bildschirmröhre nachgeglüht hat. Das heißt, das Zimmer war dunkel, aber der Fernseher war halt noch, der klimmte noch so vor sich hin. Naja.
Alles klar.
Ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu.
Ja, kann sein, dass du jetzt noch Ärger kriegst, kurz vor Weihnachten.
Ich denke nicht.
Wie wichtig ist dir eigentlich Weihnachten?
Also ich muss tatsächlich sagen, Weihnachten ist für mich ein tolles Fest. Ich freue mich immer auf den 1.12., weil da für mich eigentlich der Dezember startet und da für mich auch die Weihnachtszeit startet. Und ich habe auch wirklich schon meinen Baum zu Hause aufgestellt. Liegt vielleicht auch daran, dass die Kinder jetzt eine unheimliche Vorfreude haben. Und wenn ich den Baum aufstelle und der nur eine Woche da steht, macht ja keinen Sinn, sondern wir möchten das zelebrieren, wir gehen dabei auf und freuen uns wirklich und es ist eine sehr wichtige Zeit, es ist eine Familienzeit, alle kommen zusammen und ich möchte das auch nicht vermissen, wie ich mich damals gefühlt habe als kleiner Bub, ne? Und ja, also es ist wirklich eine schöne Zeit.
Gibt's in deiner Welt einen Weihnachtssong, wo du sagst, der hat wirklich einen Platz direkt in meinem Herzen? Wenn ich den nicht einmal in der Weihnachtssaison höre, ist für mich die Weihnachtszeit nur halb so viel wert.
Die meisten werden mir den Augen leiern, aber tatsächlich ist Wham mit Last Christmas die Bombe schlechthin. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle Kopf gewaschen werden. In allen Sendern wird dieser Song gespielt. Aber wenn man mal richtig hören hört, der hat was. Und selbst Mariah Carey hat das hinbekommen, dass ich mich freue, wenn ich mal diesen Song höre. Aber ich will ihn auch nicht zu oft hören, weil dann reicht es auch. Aber es gibt diese zwei Songs, denke ich, sind wirklich cool. Die müssen sein, die passen rein und die geben mir das Gefühl, jetzt geht's los.
Axel trifft Rockstroh. Die aktuelle Single heißt Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ein Remix des Pudis-Klassikers. Überall zum Download und zum Streamen erhältlich. Mehr Infos gibt's auch auf ronny-rockstroh.de. Ihr findet ihn auch auf Instagram und Facebook. Und da gibt's auch meinen Podcast. Lasst gerne Kommentare oder Likes da. Gerne auch abonnieren. Das gilt auch für diesen Podcast. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche gibt es aktuell eine neue Folge. Jede Woche kostenlos. Ich bin Axel Metz, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und frohes Fest.